Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Heute am 19.12.
Ja, ist richtig, genau.
Ja, wir nehmen wieder ein bisschen im Voraus auf, deswegen bin ich etwas durcheinander geraten. Ich wollte eigentlich auch ankündigen, dass wir auch nächste Woche, um das gleich schon mal zu sagen, am 26.12. für euch da sind. Also es gibt keine Weihnachtspause. Das ist die gute Nachricht. Die wird euch verkündet von Martin und Konstantin. Willkommen, Konstantin, zu einer weiteren Folge unserer tollen Serie.
Vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite aus. Ich finde das schön, dass wir Weihnachten, also gerade, es ist ja mal so die Frage, das ist ja das Schöne mit so kulturell, also mit so Unterhaltungselementen, zum Beispiel beim Fußball in der Premier League ist das ja immer so ein großes Thema, dass die Spieler da auch immer spielen. Ne? Die haben, glaube ich,
Boxing Day.
Ja, genau. Und das finde ich eigentlich, natürlich ist das total schön, wenn man so merkt, es ist Weihnachten und man bekommt noch beste Unterhaltung. Ist aber ein Nachteil für die Spieler und für die Leute, die arbeiten müssen. Und jetzt ist es natürlich perfekt, weil wir müssen nicht am 26. arbeiten, sondern können am 25. abends aufnehmen. Nee, ein bisschen früher noch. Und gleichzeitig kann man es hören. Also ich finde es schön, wenn diese Unterhaltungselemente, gerade bei so Podcasts und sowas, wenn die erhalten bleiben, weil man sie ja dann umso mehr genießen kann, weil man ja keine Arbeit drumherum hat.
Genau, ein Donnerstag ist auch ein 26.12. ist auch ein Donnerstag dieses Jahr. Und dann ist es natürlich schön, wenn die Leute, die es hören, dann auch an dem Morgen aufstehen und denken, ja, ist heute dann irgendwas und so. Und dann, es ist ja Donnerstag, natürlich, Verstaubt und Altbacken kommt.
Glaubst du denn eigentlich, dass das jemand so denkt, außer uns beiden?
Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja schon immer eine kleine Handvoll Downloads, die direkt an dem Tag des Erscheinens passieren. Und dann gibt es ein paar Nachzügler so. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass alle Leute die Folge sofort hören.
Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall vor Weihnachten für die, das vor Weihnachten wünschen wir aber am Ende, ne? Das da haben wir jetzt noch eine Folge vor uns, bevor wir damit anfangen.
Ich habe ja auch gerade mal aus Spaß das Postfach geöffnet von uns, verstaubtundaltbacken@gmail.com. Und da sehe hier eine Bekannte von uns, die uns geschrieben hat, dass sie am Frühstückstisch saß, die Mail ist schon ein bisschen älter und gerade uns gehört hat. Diese Nachricht ist von 8.32 Uhr gewesen. Also das heißt, die hat es gleich morgens gehört. Also sie schreibt, es macht Spaß, euch im Alltag immer dabei zu haben, auch als kleine Unterstützung bei alltäglichen Arbeiten, zum Beispiel Wäsche sortieren, dreckiges Geschirr einräumen, putzen, Dinge eben, die man in der Serie kaum findet. Und könnt weitermachen, passt schon, schreibt sie. Ja, und eine weitere Sache hier ist, eure Sendung macht mir richtig Spaß. Zurzeit höre ich nur mit Widerwillen Nachrichten, nur aus Pflichtgefühl. Wenn ich darüber hinaus etwas auf die Ohren bekommen möchte, höre ich also Verstaubt und Altbacken. Ihr habt mich schon manchen Tag gerettet. Zum Glück hänge ich noch ein paar Wochen hinterher, denn allzu viele Folgen werden ja nun nicht mehr kommen. Ja, also ein paar werden schon noch kommen, aber...
Ja, es ist lustig, dass ich mittlerweile auch bei mir, wo ich jetzt, bald sind wir ja so bei der 99 angekommen und dann sind es ja wirklich so die letzten 30, fühlt sich auf einmal wirklich nicht mehr so viel an, obwohl 30 ja eigentlich ja faktisch noch mehr als ein halbes Jahr ist. Ne?
Ja, und ich meine, wenn man mal überlegt, was von Episode 1 bis 30 so alles passiert ist, da ist schon immer noch sehr viel gewesen. Von daher von Episode 100 bis 129 wird schon auch einiges noch sein.
Ja, das stimmt. Vielen Dank für die Zuschriften. Finde ich schön zu hören. Also es freut mich sehr wirklich, dass wenn Leute das so empfinden. Das
macht man sie auch echt gerne. Sie schreibt hier bis zu den nächsten Lachanfällen und beim nächsten Mal gibt es Kakao für alle. Natürlich auch für mich.
Ach, fantastisch, super. Ja, sehr, sehr gerne. Viele Grüße.
So, wir sind heute bei der Folge Aufbruch. Ein Aufbruch in... Naja, ich weiß gar nicht, in das letzte Element der siebten Staffel, denn das ist ja die vorletzte Folge der siebten Staffel und nächste Woche dementsprechend ganz praktisch mit unserer letzten Folge des Jahres dann auch die letzte Folge von Staffel 7. Ja, ich weiß nicht, hat sie dir gefallen? Ganz allgemein gefragt.
So der grundsätzliche private Konflikt, den fand ich interessant. So die Probleme, die mit dem Wirklichen dazu wohnen und dazuziehen sozusagen dann entstehen, dass das jetzt nicht auf einmal so Jubel, Trubel, Heiterkeit war. Das fand ich ganz gut. Die medizinischen Stories haben mich nicht groß gepackt. Insgesamt glaube ich, ist es eher eine Folge, die im Schnitt bleibt. Also die ist jetzt, die hatte keine großen dramaturgischen Schwächen oder sowas und gleichzeitig ist sie jetzt nicht, ist jetzt kein Konflikt gewesen oder sonst was, wo ich so richtig so das Gefühl hatte, der bleibt so mega erhalten. Also ich glaube ziemlich im Schnitt, ja.
Ja, denke ich eigentlich auch. Also es gibt so ein paar Sachen, die in der letzten Folge genervt haben, die mich oder deren Fortsetzung mich auch in dieser Folge nervt, aber zumindest so Tanja, Christian haben eine gute Chemie und ich finde eine der beiden Medizin-Stories eigentlich ganz nett, also zumindest so die den privaten Anteil daran, also den privaten Anteil der Gastfiguren. Aber ja, also ist eine okay Folge vielleicht. Ja, viel mehr vielleicht dann später. Dann steigen wir ein in den Aufbruch. Das ist auch ein interessanter Satz irgendwie. Und schauen uns an, was in der Folge 15 der 7. Staffel so passiert. Und wir beginnen bei einem unbekannten Paar. Sie sagt, sie muss eigentlich schon im Auto sitzen, hat Schmerzen in der Brust und das schon seit ein paar Wochen und er meint, das kann gefährlich sein und sie will und er will sofort ins Krankenhaus mit ihr. Sie aber meint, sie will lieber zu ihrer Frauenärztin, zu Tanja Ewald. Tanja, die Besagte, und Christian schieben gerade gemeinsam das Fahrrad zur Arbeit. Ist eigentlich komisch, warum sie schieben, ne? Also sie könnten ja auch radeln, aber...
Ja, die letzten Meter sind ja immer den Berg hoch, ne? Ja, aber auch kein dramatischer Berg. Wenn man in Thüringen unterwegs ist, glaube ich, kennt man Schlimmeres.
Da fällt mir wieder ein, dass ich irgendwann mal hier so erzählt habe, dass unsere Sporthalle früher in Potsdam auf dem Telegrafenberg war. Oder da ist immer noch eine wahrscheinlich. Und dann meinte der Vater meiner Freundin, der aus der Schweiz ist, so, gibt es Berge in Brandenburg? So, natürlich gibt es keine Berge, aber es gibt Hügel, die mit dem Fahrrad schwer zu erklimmen sind.
Ja, wenn man sie in der 9. Stunde zu machen hat, ist es besonders hart.
Ja. Tanja redet von ihrem Sofa, das im Keller steht, und Christian meint, dort steht es doch gut. Und sie treffen auf Martina, die also erzählt von diesen Schmerzen in der Brust, das ist die Frau von dem Paar von eben, und Christian und Tanja bringen die Fahrräder weg und Christian meint, er will ein EKG machen, und später hat Christian die Frau dann in der Behandlung und sagt, für einen Herzinfarkt sind sie um die 40 eigentlich noch zu jung, aber solche Schmerzen müssen ernst genommen werden. Sie machen ein Ruhe-EKG, damit kann man die Aktivitäten messen und andere Herzstörungen ausschließen.
Einmal kurz noch übrigens zur Szene, die vorhin stattgefunden hat, die allererste Szene von dem Pärchen. Da hat mich ein Satz sehr überrascht, weil er sagt zu ihr guten Morgen und sie sagt, ich wollte dir gerade noch einen Kaffee ins Bad bringen. Warum ins Bad? Also ich habe nochmal zurückgespult und gehört, es war wirklich nicht ans Bett, sondern es war ins Bad. Wo willst du dir eigentlich, also das habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben, dass man einen Kaffee ins Bad bringt, ja, also so unter der Dusche oder was, also das würde ja irgendwie, dass man ausgiebige Badewanne nimmt, kenne ich jetzt auch nicht, also da war ich etwas überrascht.
Er ist ja Student, vielleicht kann er ja morgens baden und kann dann im...
Ja, stimmt.
Ja, während sie schon los muss, ja.
Kann gut sein, ja.
Ansonsten hatte ich früher eine Freundin, die hat immer Rotwein unter der Dusche getrunken.
Okay.
Also vielleicht geht das auch mit Kaffee.
Das ist ja lustig. Und dann muss man doch aber aufpassen, dass nicht der Duschstrahl sozusagen den Rotwein verwässert, oder?
Ja, aber das kriegt man ja vielleicht hin. Also ich erinnere mich auch, dass, als wir damals dieses berühmte Fußballspiel Elfenbeinküste gegen Japan geguckt haben, 3 Uhr nachts von der WM 2014, da bin ich mit dem Weizenbier unter die Dusche gegangen. Mitternacht oder so, als zwischen zwei Spielen irgendwie.
Ja. Ach, stimmt. Unser Projekt 5 Spiele an einem Tag gucken, weil es die WM war, ist ein bisschen eskaliert, ja.
So geil, wenn man überlegt, dass du mir mal gesagt hast, dass dir ein Fußball-Event am Tag eigentlich reicht und da haben wir 5 Spiele hintereinander geguckt.
Ich weiß auch nicht genau, was mich da geritten hat, das zu machen.
Ich war der Einzige, der alle geschafft hat.
Ja, das stimmt.
Also die Szene geht noch weiter. Sie Nora kommt ins Büro und wird von Tanja informiert, was hier heute los ist, also dass schon eine Patientin da ist. Und Martina kommt dann zu Tanja, das EKG zeigt keine Auffälligkeiten. Tanja möchte mal ihre Brust abtasten. Ihre Brust tut immer weh, kurz bevor die Regel kommt, aber dann hört es auch wieder auf. Jetzt hatte sie aber vor kurzem die Regel und die Schmerzen werden schlimmer. Und Tanja findet irgendwie mit den Fingern eine Wucherung und vermutet ein Fibroadenom. Irgendwie sowas. Und das ist eine Wucherung aus Drüsen und Bindegewebe. Eigentlich tut die nicht weh, aber ja, Martina kann das nicht bestätigen. Sie hat überall Schmerzen. Und sie müssen herausfinden, was die Ursache ist. Sie möchte als nächstes, also Tanja möchte als nächstes ausschließen, dass es sich um einen Tumor handelt. Und guckt heute noch nach einem Termin für die Mammographie. Christian hat dann eine andere Patientin in der Behandlung. Die hat Läuse und das ist ja irgendwie schon mal gewesen, dass die mit Läusen zum Arzt gehen. Also ich weiß jetzt nicht, was der Arzt da macht, was man nicht auch zu Hause machen kann. Aber in jedem Fall entdeckt er dabei auch noch eine Art Warze am Nacken. Sie wusste davon gar nichts und er würde das gerne entfernen und untersuchen lassen, sicherstellen, dass es sich nicht um ein Melanom handelt und sie würde das gerne heute noch sofort machen lassen und Nora kann ihr einen Termin am Nachmittag geben, um das dann zu machen.
Ja, es geht wahnsinnig schnell in der Praxis, das muss man echt sagen.
Das ist eigentlich wirklich, diese Folge behandelt sehr, sehr viel so dieses, okay, der eine Patient geht und dann kommt schon der nächste rein und die nächste Szene mit Christian, wie er irgendeinen Patienten hilft oder behandelt. Ja. Also Praxisalltag ist sehr viel zu sehen hier. Martina möchte, dass ihr Partner sie auf andere Gedanken bringt und er meint, dafür ist er ja da, Spaß ist wichtig im Leben und es ist selbstverständlich, dass er für sie da ist und sie fragt, ob das eigentlich wirklich so selbstverständlich ist, denn sie ist sich gar nicht so sicher, ob sie eigentlich eine Beziehung haben und zweifelt, dass er ein bisschen, weil er 10 Jahre jünger ist als sie. Er sagt aber, ihm ist das egal. Sie haben nie über eine gemeinsame Zukunft geredet. Was ist, wenn sie jetzt total krank ist, fragt sie. Und darüber will er nachdenken, wenn es so ist. Und sie liebt seinen Optimismus. Und Tanja kommt dazu, das Zentrum hat erst in ein paar Tagen wieder offen, aber die Kasse würde hier einen MRT bezahlen und das könnte Hartsfeld dann direkt machen. Und das klingt nach einer guten Möglichkeit. Später ist sie dann in der Röhre und es wird gesucht nach, wenn ich das richtig verstanden habe, Mikrokalk in den Brustdrüsen. Und der Partner, Philipp, also der Freund von Martina, der schläft mittlerweile im Warteraum, im Wartezimmer und wird dann von Nora geweckt und die meint, sie haben aber einen tiefen Schlaf. Und er sagt, ja, ich bin immer mal so müde und sie schlägt vor, dass er mal mit Christian darüber spricht. Und er fragt jetzt gleich und Nora sagt, ja, besser wird's nicht. Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, dass man durch Zufall im Krankenzimmer, im Wartezimmer ist und die Patientin und die Sprechstundenhilfe sagt, der Arzt hat gerade nichts zu tun, der könnte sie jetzt sofort mal rannehmen.
Ja. Ja, es ist generell einfach faszinierend. Also wie auch dann später noch eine Szene, wo es dann heißt, ja, und bei ihrem Befund, da würde unsere Radiologin MRT machen, den macht er heute Nachmittag und sowas. Also und eigentlich müssten das alles Privatpatienten sein, glaube ich, ne, dass die alle sofort an Termin kommen.
Vielleicht ist das ja eine Praxis, die nur Privatpatienten annimmt.
Das wäre lustig, wenn das eigentlich auf dem Schild so steht, nur privat. und man würde so denken, irre, das würde so gar nicht in die Erzählung von diesem allseits sich kümmernden Doktor passen, aber es ist eigentlich der wahre Hintergrund, warum er immer wieder so viel
aufbringt. Ja, das würde vieles erklären.
Das stimmt.
Genau, er geht zu Christian rein und es kommt ihm albern vor, sagt er, weil er nur ab und zu müde ist, jetzt hier bei ihm zu sitzen. Und Christian meint, ja, das ist schon nicht ganz normal, wenn man immer wieder einschläft im Laufe des Tages. Und er sagt, er ist Student, er macht auch gerne mal Party und kommt aber trotzdem auf 7-8 Stunden Schlaf pro Nacht. Er hat aber ständig irgendwelche Infekte und Bewegung in der frischen Luft macht er auch wenig und ist generell nicht so ein Sonnenanbeter, meint, er nutzt viel Sonnencreme. Christian meint, das ist zwar gut, aber Vitamin D, was durch die Sonnenstrahlung in den Körper kommt, ist auch wichtig und vor allem fürs Immunsystem. Er könnte einen Mangel an Vitamin D haben. Sie machen einen Bluttest und vielleicht sollte er doch ab und zu in die Sonne.
Ja, an der Stelle habe ich mich etwas gefragt, ob sie den richtigen Schauspieler besetzt haben. Und zwar gar nicht von der Performance, das meine ich nicht, sondern von seinem optischen her. Ich weiß nicht, was für eine Figur sie da erzählen wollten, aber wir haben es, finde ich, mit einem extrem gut aussehenden, sehr sportlich wirkenden Typen zu tun, der jetzt auch keinen so ganz hellen Hautton hat. Also so könnte man sich schon vorstellen, dass der so viel die Sonne nutzt und so. Also ich finde, er wirkt gar nicht so jemand, er wird dann so ein bisschen, stellt sich ja selber so dar als jemand, der eigentlich am liebsten drin ist und gar nichts macht und sowas. Und außer halt abends Party und sowas. Aber irgendwie, es passt gar nicht zum Äußeren. Bei dem hätte ich mir jetzt eher einen vorgestellt, der wirklich in der Natur ist und auch von der ganzen Art, wie er zu seiner Freundin ist. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu sehr Stereotype im Kopf, aber irgendwie, irgendwas passte für mich da nicht so ganz.
Du hast eher an so einen etwas nerdigeren Look gedacht?
Genau, ein bisschen das. Und also ich finde, er macht wirklich einen sehr sportiven Eindruck so. Ja, das hatte irgendwie nicht dazu gepasst, dass er sich so bewegungsmuffelmäßig irgendwie da so darstellt.
Ja. Zumindest an der frischen Luft nicht. Vielleicht macht er ja einfach immer Fitnessstudio oder so.
Das kann sein.
Michael braucht Röntgenaufnahme und ist deswegen am Handy und Professor Bender spricht ihn im Flur an. Er sagt, wir haben den Zuschlag von Erfurt für diese VR-Operationsforschungsprojekte bekommen. Und er braucht jetzt einen entspannten Chefarzt. Und Michael meint dann, ja, das verdanken wir ihrer Tochter oder so. Und Professor Bender sagt, das verdanken wir, glaube ich, eher ihrem Ruf. Und jetzt enttäuschen Sie mich nicht. Michael kann das nicht versprechen. Bender meint, Sie wissen aber, was ich meine. Kinobesuche mit meiner Tochter gehören nicht zu der Ausbildung dazu. Und Michael meint, ich wüsste jetzt nicht, was mein Privatleben Sie angeht. Aber Bender meint, wenn es um meine Tochter geht, dann schon. Dann geht es Ihnen was an.
Ja, ich hätte es übrigens lustig gefunden, wenn, weil ich war doch neulich mit deiner Freundin im Kino, wenn du dann auch mich angerufen hättest und gesagt hättest, Konstantin, unser Podcast hat einen exzellenten Ruf und kümmert sich bitte um den Podcast. Was ich eigentlich sagen wollte, mir fällt an der Szene auf, also wir kommen ja gleich sowieso nochmal zu der ganzen Bender-Michael-Geschichte, weil die gleich noch eine Rolle spielen wird. Aber Michael, der mir eigentlich mit der Zeit immer sympathischer geworden ist, weil er auch für Michael, für Christian eigentlich eine gute Stütze war und eine gute Hilfe, wird mir in seinem Job immer unsympathischer, weil er letzte Woche oder vorletzte war es ja, glaube ich, mit diesem Telefonat, wo er dann sagt, ja, ist mir doch egal, machen Sie das und sowas. Mhm. Und jetzt war er genauso wieder am Telefonat kurz, ja, das ist mir völlig egal, ob irgendwie der Scanner nicht funktioniert oder sowas, ich brauche da heute Abend einen oder sowas. War ich auch voll überrascht, weil eigentlich ist er schon ein Protagonist und dementsprechend eigentlich so jemand, der zu allen freundlich ist. Fand ich irgendwie irre, dass er in so einer wirklich vollkommen, das macht ja dramaturgisch, braucht's das nicht, dass er unfreundlich ist, aber er wird hier so gezeichnet.
Ich habe es aber gar nicht so wahrgenommen. Ich habe beide Male gar nicht so drauf geachtet, was er da am Telefon sagt, weil mir halt klar war, dass es total unwichtig ist. Okay. Aber klar, wenn man es genau anguckt, dann kann man das darin sehen.
Also Christian sagt schon viel mehr Danke und Bitte und das ist nett und könnten Sie nochmal so und sowas und das macht mich nicht.
Tanja informiert Martina jetzt, dass das alles kein bösartiger Tumor ist. Sie sind beide sehr erleichtert, damit meine ich das Pärchen und es muss auch nichts rausoperiert werden, wenn es nicht größer wird und was ist es denn dann, wenn es kein Tumor ist, kommt die Frage auf und Christian soll dazukommen, da es wahrscheinlich nicht gynäkologisch ist. Es wird kommentiert, die Laborergebnisse kommen morgen, manchmal entzünden sich irgendwelche Nerven und die Schmerzen können dann ausstrahlen in verschiedene Richtungen des Körpers. Christian würde gerne ein LLG machen, wenn ich das richtig gehört habe, mittlerweile diese ganzen Abkürzungen, wer weiß. Und Martina meint, sie würde das gerne verschieben, denn sie ist für heute ziemlich durch. Und ja, das ist auch okay, kann man ein andermal machen. Michael und Frau Bender sind dann in der Notaufnahme kurz bevor ein Krankenwagen ankommt und sie haben schon gehört, es kommen drei Verletzte, es gab einen Fahrradunfall und Michael erzählt ihr, dass sie das Forschungsprojekt bekommen haben, sie fragt, ob sie denn dabei ist und er meint natürlich, selbstverständlich, warum guckt er dann so ernst, fragt sie und Michael meint, na, wird einfach eine Menge Zusatzarbeit. Sie will, dass er sich freut und er freut sich so ganz aufgesetzt, so yay und sie möchte gerne feiern und heute Abend essen gehen und er sagt etwas widerwillig oder unbehaglich zu und schlägt italienisch vor. Die Nissen sind entfernt von der Patientin, die vorher Läuse hatte. Weiß nicht, ob das jetzt ein anderer Tag sein sollte oder ob das später sein sollte. In jedem Fall kriegt sie jetzt eine Anästhesie an der Stelle der Warze und Christian entfernt sie und Nora nimmt sie in einen Behälter. Er meint, es wird kurz bluten und sie soll kurz warten und dann kriegt sie ein Sprühpflaster. Und Christian schickt die Probe ins Labor und sobald der Befund da ist, melden sie sich wieder. Tanja deckt in der Villa den Tisch. Es ist neues Geschirr von ihr im Einsatz, das aus einer der Umzugskisten gekommen ist. Anke kommt dabei irgendwie aus der Wohnung von oben und meint, sie bleibt morgen zu Hause, weil Ben krank ist. Aber das ist gar nicht mal so schlecht, denn es sind Läuse gemeldet und auch bei Paul und Lotte in der Schule sind Läuse gemeldet. Paul und Lotte bieten Hilfe beim Babysitten an und Pivi vermutet, sie brauchen irgendwie Geld. Und Lotte meint, ja, Paragliding ist halt nicht gratis, aber es gibt eh kein Geld für Familienhilfe, also sie müssen einen anderen Weg finden, um Geld zu verdienen. Tanja erzählt, sie und Pivi haben mal ihr Sofa hochgeholt, eine weiße Ledercouch. Christian meint, er hätte ja auch tragen helfen können und Tanja dachte, es könnte ihm nicht gefallen und deswegen hat sie gedacht, dass sie es ihm einfach mal zeigt. So richtig begeistert wirkt er nicht und meint im Gegenteil eher sowas wie, ja, es ist interessant. Und Tanja merkt, du magst es nicht, oder? Und schlägt vor, sie könnte einen anderen Stoff kaufen und seine Couch mit dem Stoff beziehen, den ihre Couch hat, damit die dann besser zueinander passen. Und Christian hat ein paar seltsame Dialogzeilen, weil er jetzt sagt, du könntest auch Vorhänge nähen. Ja. Nicht so ganz weiß, was das damit zu tun hat, aber ja.
Es wirkt so, als ob sie dann die Hausfrau jetzt wird, die damit Beschäftigung braucht, ne? Also,
ja. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, was das aussagen sollte. In jedem Fall meint er dann auch noch, es muss einfach nicht alles in meinem Haus herumstehen. Und Tanja ist irritiert, was meinst du jetzt damit? Und Christian erklärt und sagt, Haus Tanja? Tanja Haus. Ich habe immer noch nicht so genau verstanden, was er meint.
Ja.
Und Tanja sagt, ich bin zu dir gezogen, weil es praktisch ist und toll und weil deine ganze Familie hier wohnt, in Klammern Paul. Aber es ist doch hier eine gleichberechtigte Partnerschaft. Also das sind wir doch wohl. Vielleicht wäre es irgendwie besser gewesen, wir wären in was Neues gezogen. Wir hätten uns was Eigenes gesucht, als dass ich mich ins gemachte Nest setze. Es geht ihr nicht um irgendwelche Mitsprache, sondern sie will halbe-halbe. Und Christian versteht, willst du die Hälfte vom Haus kaufen? Und Tanja meint, nein, das kann ich doch gar nicht, aber ich will die Miete bezahlen. Christian meint, das musst du nicht und kriegt dann einen Anruf von Dr. Vollmer, dass er noch eine Notarztschicht übernehmen soll. Und während er dann weggeht, sagt Tanja, ich werde Miete bezahlen. Und Christian ruft, musst du nicht? Und Tanja sagt, doch. Und Christian, nein. Also irgendwie, ich weiß nicht, es sollte ja ein Konflikt sein zwischen den beiden, der aber deutlich abgegrenzt werden sollte zwischen Konflikten, die Christian und Anna immer hatten, glaube ich. Also Christian und Anna hatten oft diese sehr unsachlichen, weil du immer mit deiner Scheißkarriere beschäftigt bist und so. Und die beiden hier hatten eher so ein konstruktives Gespräch, aber die Sachen, die Christian sagt, sind einfach wirr. Also du könntest Vorhänge nähen und Haus Tanja, Tanja Haus. Da hat man das Gefühl, das sind so KI-Antworten oder so, die gar nicht so richtig passen.
Ja, das mit dem Vorhänge nähen ist ja sozusagen noch, da steckt eine gewisse Logik dahinter, weil er damit ja sagt, sozusagen, anstatt dass du was sowieso sozusagen für sich schon abgeschlossen ist, also ich setze jetzt mal da mal die Prämisse rein, dass die Vorhänge fehlen sozusagen, dann würde er sagen, er schafft doch was Neues, was deins ist, anstatt zu versuchen, mein Altes zu ersetzen. Aber dieser Satz, Tanja, Haus Tanja, das ist wirklich das Unlogischste, was ich von ihm gehört habe, wo sie auch mal fragt, also wo ich an ihrer Stelle gefragt habe, was meinst du denn damit? Also sollen das sozusagen zwei komplett getrennte Elemente sein? Also auch dieses, also wirklich der Satz, es muss nicht alles in meinem Haus rumstehen, ist schon wirklich eine, ihm muss klar sein, dass es hier nicht um Sofa geht an sich, sondern dass es so wirklich um die Frage nach Gleichberechtigung geht. Und da stellt er schon ziemlich, da kommt wieder ein bisschen der alte Patriarch in ihm hoch. Ich finde halt den Konflikt aber an sich sehr interessant, wenn eine Person zur anderen Person zieht. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich das spoilern darf, dass du mit deiner Freundin auch zusammenwohnst und sie zu dir gezogen ist.
Spoilern? Wie? Also das wird später noch enthüllt, oder?
Nee, soll ich es rauslassen oder ich muss es nicht sagen?
Nee, ist okay. Ich habe mich nur über den Begriff lustig gemacht.
Ja, spoilern ist der falsche Wort. Ob ich sagen darf sozusagen. Bei euch ist ja aber das Ding, dass ihr Miete zahlt. So, die spannende Frage ist ja wirklich, wenn alles schon abbezahlt ist, was passiert dann? Es ist ja... Also da dachte ich wirklich, da gibt's so keine richtig gute Lösung. Ich hätte ganz kurz, als Tanja meinte, dass wir was Neues suchen, dachte ich so, ich weiß ja, wie es weitergeht und das nicht der Fall ist, aber dann dachte ich kurz, das wäre echt krass, wenn sie aus dieser Villa jetzt ausziehen und was Neues suchen, dann wäre es so völlig ad absurdum geführt.
Sie wohnen dann nur noch in so einer kleinen Wohnung.
Genau. Findest du die Mietregelung denn besser als keine Mietregelung? Weil ich habe sofort gedacht, es passt doch besser, wenn Tanja irgendwie, wenn das Geld woanders für rausgeht.
Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe halt gedacht, ich glaube, ich hatte es halt eigentlich so wahrgenommen, dass Tanja eher sagt, sie will Miete zahlen, damit Christian sagt, das musst du nicht, weil das ist eh deins und du kannst hier genauso machen, was du willst, wie ich. Aber stattdessen willigt er ja dann ein, Miete zu nehmen. Nur weil sie Miete zahlt, soll sie dann irgendwie eine Couch irgendwo hinstellen dürfen, ohne zu fragen, oder wie? Also.
Ja, irgendwas daran passt halt eben nicht so ganz. Also weil ich weiß halt, man weiß ja auch nicht genau, wie es jetzt finanziell steht. Also neulich ging es ja noch darum, dass diese 25.000 von dem MRT, dass das plötzlich der Praxis den Garaus macht. Wenn er jetzt an sich so keine finanziellen Sorgen hätte, würde ich auch sagen, dann ist es einfach sinnlos, dass er da noch zusätzlich Geld bekommt. Er wird ja als Arzt auch wirklich ganz gut verdienen und er hat ja viele Fälle. Also irgendwas daran finde ich, ist sozusagen schräg.
Ich finde halt schräg, dass das die Lösung dafür ist, dass irgendein Couch gekauft wird. Ich frage mich, was ändert sich dadurch? Es ändert sich ja nichts daran, dass sie trotzdem absprechen müssen, wenn sie irgendwas irgendwie umdekorieren wollen, weil sie ja beide da wohnen.
Ja, das ist wirklich wahr. Und es ändert sich, es kommen ja noch komischere Komplikationen da rein. Also damit kommt er ja eigentlich formal gesehen in den Vermieterstatus. Eigentlich vergrößern sich ja fast dadurch seine Pflichten, dass man sagen müsste, okay, hier ist was kaputt gegangen, okay, ich habe ja hier, ich zahle ja Miete, also von daher muss mein Vermieter auch gucken, dass sich das jetzt löst.
Und der muss was versteuern noch und so, ja.
Ja, genau, also eigentlich ist es so, kann es sein, dass diese Lösung fast mehr Fragen aufwirft, als es löst.
Ich hatte halt gedacht, sie machen nicht wirklich einen Vertrag, sondern sie zahlen einfach so unter der Hand ein bisschen Miete. Also.
Ja, das ist klar sozusagen, aber an sich, also trotzdem würde ich sagen, kommen sie dadurch in einen gewissen Status sozusagen so rein. Mhm. Weiß nicht, vielleicht wäre es wirklich klüger, dass Tanja einfach sagt, ich spare das Geld an und zahle irgendwann, dass mir ein Teil davon gehört oder so. Mhm.
Das wäre doch was. Und Christian dann irgendwann, wenn sie sich gestritten haben, einfach eine Mietkündigung schreibt.
Du machst Schluss? Nein, ich kündige. das wäre auch was. Ja, wer weiß.
Paul und Lotte sitzen im Baumhaus und Lotte erzählt von dem letzten Flug, den sie gemacht hat und Christian verlässt die Villa zur Schicht und sieht die beiden und Paul meint, cool, dass du jetzt hier wohnst. Kotz. Kotz, habe ich gesagt. Hier steht schon wieder dieser Satz, den ich schon mal gesagt habe, manchmal hasse ich die Serie.
Ja.
Weil ja. Du hast es halt auf den Punkt gebracht, sie haben einmal zusammen Nudeln gekocht und das hat alles wieder gut gemacht, was sie vorher erlebt haben.
Ja, also wenn man sich jetzt so als jemand, der noch nicht viel mit Menschen zu tun hat, also wenn ein Außerirdischer sich die Serie angucken würde, würde er denken, ah, das geht aber wirklich sehr einfach, dass Menschen sich wieder vertragen. ja, wir haben beim letzten Mal schon alles dazu gesagt und das ist halt jetzt nochmal, sag ich mal, ein Ausfaden des, wie schlecht das beim letzten Mal gemacht war. Es tut mir leid, ich sag's nicht gerne.
Also die Serie hat uns in der letzten Folge verprügelt und am Boden liegen gelassen. Und mit dieser Szene hat sie uns am Boden liegend nochmal getreten.
Genau.
Finde ich. So.
Schön gesagt.
Paul juckt es am Kopf und Lotte meint, hast du jetzt Läuse oder was? Aber findet ein kleines Blatt. Ist es vielleicht ein bisschen herzförmig gewesen? Habe ich da was reininterpretiert? Mhm. Wer weiß. Und schenkt es also Paul und sagt, hier ist deine Laus. Christian ist bei der Schicht und will gerade mit einem Kollegen eine Pizza essen, als wieder ein Notruf kommt und sie lassen die Pizza einfach auf der Bank liegen, auf der Parkbank. Und der Notruf ist Frau Martina Strecker, die akute Atemnot hat. Sie kriegt keine Luft und hat Schmerzen. Christian hört sie ab und sie messen den Blutdruck. Sie machen einen EKG ganz schnell in ihrer Wohnung und stellen fest, sie hyperventiliert. Christian versucht, sie zu beruhigen. Und später sagt er, es war kein Infarkt, es war eine Panikattacke. Und es war auch völlig in Ordnung, dass sie angerufen haben. Sie erzählt, sie hatte Todesangst und er meint, ja, das kann passieren. In Panik wird Adrenalin ausgeschüttet und das Nervensystem schaltet auf Fluchtmodus. Die Atmung wird erhöht und der Puls geht nach oben. Es kommt ein Erstickungsgefühl. Sie fragt, woran das liegt. Und Christian erklärt, die schlimme Nachricht in der Praxis könnte dafür verantwortlich sein. Sie war aufgewühlt und manchmal braucht man Zeit zur Verarbeitung. Sie kriegt erstmal ein Beruhigungsmittel und einen Spaziergang an der frischen Luft. Und Entspannung soll dabei helfen, dass alles wieder besser wird. Und das macht sie und dankt. Wir sehen eine Szene ohne Text, wo Tanja nachts mit so hochgesteckten Haaren wieder am Visualisieren von Veränderungen in der Villa ist. Und dann fängt sie an, Stoffe zu bearbeiten, sogar mit der Nähmaschine hier irgendwie zu hantieren und irgendwelche Kissenbezüge zu nähen. Und es ist dann viel, viel später in der Nacht und mittlerweile schon dunkel, als Christian und sein Kollege wieder zur Klinik zurückkommen, gute Nacht sagen und Christian die Pizza wieder auf der Bank findet. Und Michael kommt irgendwie auch gerade nochmal vorbei und fragt, was er denn noch hier macht. Und Christian fängt gleich an zu erzählen, ja, Tanja will Miete zahlen. Michael meint, ja, warum nicht? Und Christian meint, am liebsten würde sie in ein neues Haus. Sie will halbe-halbe und er weiß eigentlich gar nicht so richtig, was sie will. Und Michael meint, dann ist es natürlich eine Lösung, mit einer kalten Pizza zu kuscheln. Und Christian wollte Zeit haben, bevor er mit ihr redet und fragt dann, was eigentlich er hier macht. Und Michael erzählt, er war mit der Assistenzärztin essen. Christian muss ziemlich lachen und fragt, ob das ein Date war. Und Michael meint, nein, das war was zu feiern, es geht um das Forschungsprojekt. Und Christian sagt, na, ist doch toll. Und Probleme? Nein, keine Probleme. Er hat nur das Gefühl, sie flirtet mit ihm. Und Christian meint, das wäre ja nicht die erste Assistenzärztin. Und Michael meint, ja, aber sie ist die Tochter von meinem Chef. Und Christian antwortet, als ob dich das jemals gestört hätte. Willst du denn? Und Michael meint, nein, nein.
Oh, ja. Das ist genau so gespielt, wie er es gesagt hat, aber noch mit dem, wie man es eigentlich wirklich verstehen muss.
Und nein, dann doch, ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Und Christian sagt, wer es glaubt, wird selig.
Diese Szene hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja?
Ja, weil, also ich meine, sie war natürlich einfach so ein bisschen absurd, aber irgendwas daran, so wie die beiden sich am Ende des Tages irgendwie auf der Parkbank treffen und also ich weiß gar nicht ganz genau warum, aber der eine wird zuerst mal an die Wand geredet, sozusagen, so ein bisschen mit, ja, dann ist natürlich klüger hier mit einer Pizza und so weiter, und der andere, was machst du denn eigentlich hier? Und irgendwie ist es eigentlich, sind das sozusagen zwei Männer, die so beide jetzt auch nicht wissen, wo es jetzt sozusagen so lang gehen soll. Und irgendwie gerade diese Frage, als er meinte, was machst du denn jetzt eigentlich noch hier? Und Michael dann auch plötzlich in Bedrängnisgrad irgendwas daran, fand ich irgendwie sehr, fand ich ganz lustig. Ich weiß nicht, ob es mich daran erinnert hat, wenn man selber sozusagen irgendwie früher, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, und wenn man so plötzlich abends im Bus noch Leuten begegnet ist und irgendwie so gegenseitig sich noch die Geschichten des Abends erzählt hat oder sowas.
Was ich daran sehr interessant fand, war, dass Christian wirklich mal so einen herzhaften Lacher hat. Also er schmunzelt ja oft oder hat so kurze Lacher und so, aber als er eben hier gesagt kriegt, dass Michael mit der Assistenzärztin essen war, muss er richtig doll lachen. So. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Generell stimmt's, die beiden haben hier eine schöne so Dynamik, wo sie sich so gegenseitig versuchen zu entlarven und so, ja.
Prognosefrage, Prognosefrage. Glaubst du, dass Michael und Bender zusammenkommen?
Ich habe ja das, nicht das Problem, aber ich habe so den Verdacht, dass wir noch eine Folge sehen und danach alles wieder so ein bisschen resettet wird mit der 8. Staffel. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht sowas vorbereitet wird, aber dass es dann am Anfang von Staffel 8 heißt, ach, der Michael, der jetzt in Island wohnt, der, ja, wie auch immer.
Ja.
Okay. Oder Professor Bender ist jetzt mittlerweile freiberuflicher Heilpraktiker.
Genau.
Also, normalerweise deutet sich das natürlich sehr stark an. Und normalerweise würde ich ja sagen, aber wir haben halt diese alles auf Null Mentalität von Familie Dr. Kleist in einer neuen Staffel schon öfter erlebt, wo wir dann darüber uns im Grunde gar keine Gedanken mehr machen mussten, weil es keine Rolle mehr spielte. Ja. Martina und Philipp sind zu Hause, er hat Tee gemacht und es geht ihr besser, seit sie weiß, dass es nur eine Panikattacke war. Sie hätte gern ihr Schmerzmittel und er nimmt auch gleich eine Tablette, weil er meint, er hat Kopfschmerzen. Christian kommt dann in der Nacht nach Hause und bedient sich noch an einem Obstteller und sieht dann die neuen Kissenbezüge. Tanja liegt schon im Bett und er schleicht herein. Aber wir sehen sie so ein bisschen lächeln. Das war ein kleiner Streich, den sie gespielt hat mit diesen Kissenbezügen. Und als er sich neben sie legt, sagt sie auch leise gute Nacht. Und Christian meint, er will sich nicht streiten. Und Tanja meint, wenn du das Streiten nennst, dann mache ich mir Sorgen. Das war konstruktive Auseinandersetzung. Und Christian sagt, er hat die Kissen gesehen. Und er sagt, ich liebe dich. Und Tanja sagt, ich liebe dich auch. Und die Szene fand ich sehr süß. Irgendwie.
Okay.
Manchmal ist es ja wirklich so, dass man sich über irgendwas streitet und dann hinterher feststellt, worüber haben wir uns eigentlich gestritten? Über Kissenbezüge oder so? Oder über Sofas? Und für sie war es nicht mal ein Streit, für sie war es nur eine konstruktive Auseinandersetzung. Tags trifft Michael dann Frau Bender in der Klinik, er teilt sie für eine Leisten-OP ein. Professor Bender kommt dazu und sagt, um 14 Uhr findet eine Besprechung statt und sie sind beide dafür freigestellt. Und als Michael weg ist, sagt Professor Bender seiner Tochter, fachlich ist der Mann 1A, aber ich möchte dich warnen, Finger weg vom Chef, sowas geht nie gut.
Da stellt sich so ein bisschen die Frage, finde ich jetzt, wenn dann die Szene mitbekommt, was er, von wem er eigentlich von diesem Kino erfahren hat. Weil es wirkt ein bisschen so, als ob er jetzt sie das erste Mal davor warnt, sonst müsste er es ja nicht sagen. Das heißt sozusagen, er muss entweder private Nachforschung angestellt haben, oder, also es erklärt sich mir gar nicht, wie er das, wie, gut, Eisenach ist auch nicht so groß, eventuell hat es ihm auch einfach jemand erzählt.
Ja, oder, aber es ist im Nebensatz gefallen, so wie bei Hatzfeld, als er meinte, ich verlasse die Praxis nicht oder so, dass, dass sie mit ihm irgendwie beim Spaghetti-Essen gesagt hat, ja, ich, den Film habe ich neulich gesehen und habe auch Herrn Sandmann getroffen oder so und ja.
Ja, stimmt.
Ich glaube, das kann man sich so ein bisschen dazu denken. Martina ist dann wieder bei Christian. Christian meint, manchmal können solche Schmerzen auch beim Bandscheibenvorfall vorkommen oder bei einer jahrelangen Fehlhaltung und zeigt es ihr an einem Skelett. Sie versteht das Ganze und er würde sich gerne mit einer Kollegin nochmal besprechen, also mit Tanja, und geht dann zu Tanja. Die Laborwerte sind alle in der Norm, nur leicht erhöhte Entzündungswerte. Eine leichte Schieflage an der Wirbelsäule liegt vor und Tanja fragt, ob Hatzfeld vielleicht Zeit hat, sich das nochmal anzugucken. Tanja holt Martina dann später aus dem Wartezimmer und sie kann erstmal nach Hause gehen. Tanja meldet sich, wenn sie die MRT-Aufnahmen nochmal ausgewertet haben. Und dann trifft Tanja Christian in der Küche und Christian hat nochmal darüber nachgedacht, dass sie Miete zahlen will. Tanja meint, das muss sie, damit sie in seinem Haus nicht als Gast, sondern als gleichberechtigte Hausherrin leben kann. Und Christian meint, na gut, dann gebe ich dir jetzt meine Kontonummer. Und wie geht es jetzt an der Sofafront weiter? Die Kissen findet er total spießig. Und Tanja fragt ihn, warum bist du denn so unflexibel? Und Christian meint, ey, ich bin doch gar nicht unflexibel und ich bin auch nicht anders als andere Männer auch. Und Tanja kann das nicht so richtig einschätzen, denn sie hat länger nicht mit anderen Männern zusammengelebt. Christian meint, er auch nicht. Aber er würde gerne mal neu anfangen nochmal, was das Sofa-Thema betrifft. Und Tanja meint, gut, dann kommst du heute Abend nochmal in die Villa und sagst, oh, hast du das Sofa aus dem Keller geholt? Und dann sag ich, nee, das war doch gestern schon da. Wirst du langsam ein bisschen vergesslich? Und Christian sagt, er liebt an ihr, dass sie nicht alles so ernst nimmt. Und Tanja meint, ohne Humor könnten Männer und Frauen sowieso gar nicht zusammenleben. Aber Christian meint, das ist falsch, denn er meint, ohne Humor könnten Frauen nicht mit Männern leben. Und das der Kompromiss ist, sie kaufen sich ein neues Sofa, das ihnen beiden gefällt. Aber sie soll es bezahlen.
Das wiederum finde ich jetzt auch eine unlogische Regelung, weil es ist doch nicht wahrscheinlich nicht nur das Sofa, oder? Also die wird doch wahrscheinlich noch mehr Gegenstände haben. Ich weiß ja nicht, was mit ihrer Wohnung in Weimar war, ob sie da einfach nur auf einer Couch gelebt haben. Aber auch sonst hat sie doch irgendwie lauter eigenes, was weiß ich, Besteck und Teller und irgendwie und dass sie jetzt auf einmal sagt, ah, ich bin jetzt in der Wohnung angekommen, weil hier steht jetzt mein Sofa oder ein Sofa, das ich mir mit ausgesucht habe. Damit ist sozusagen die Frage der Gleichberechtigung geklärt. Auch ein bisschen fragwürdig. Aber sie sind auf jeden Fall sehr verliebt. Das sieht man ja die ganze Zeit. Viel mehr, als erst mit Anna irgendwie war. Also das
Ich habe so gedacht, ist es denn so, dass sie das aktuelle Sofa so hässlich findet? Weil sonst ist es ja wirklich ziemlich... ja, Luxus, dass man einfach sagt, wir haben zwei Sofas, die perfekt funktionieren. Und weil, damit wir einfach was Eigenes haben, was wir uns beide ausgesucht haben, kommen die beide in den Müll und wir nehmen stattdessen ein ganz neues.
Ja, Ja.
Das ist die Wegwerfgesellschaft.
Habe ich aber, muss ich gestehen, dass ich daran wirklich gedacht habe. Also, dass ich dachte, ey, unnötig ohne Ende dann.
Piwi Frau Hollmann, das ist die Lauspatientin, und Nora sind im Empfangsbereich und Piwi zeigt gerade ein Bild von Ben. Da habe ich mich gefragt, wie ist es denn zu dieser Situation gekommen, dass die Sprechstundenhilfe gemeinsam mit dem Physiotherapeuten und einer Patientin so Babybilder gucken am Arbeitsplatz.
Ja, das ist allerdings wahr. Ja, das ist echt eigentlich total absurd. Also kann ja eigentlich nur sein, wenn die Patientin den Physiotherapeuten kennt. Ich meine, lass uns kurz überlegen, was wäre eine Konstruktion? Es kann ja eigentlich nur sein, dass die Patientin Interesse an dem Kind hatte, ne?
Ja, also, aber das Kind ist ja nicht da. Also muss Piwi ja irgendwie...
Ja, dass die sich unterhalten haben und gesagt haben, der muss dann gesagt haben, ich habe auch ein Kind und ich habe übrigens auch Fotos. So, weil, dass er mit Nora dazu redet und eine Patientin dazu kommt, ach, sie haben ein Kind, zeigen sie mal, das wäre sehr unlogisch. Und dementsprechend muss die Patientin es mit initiiert haben. Und ja, auch das hat irgendwie keine Logik, weil sie nicht bei ihm in Behandlung ist. Also irgendwie, nee, passt alles nicht.
Es ist sehr komisch. Also vielleicht so wie das Nora und Piwi so zusammenstehen und die Patientin dann so dazukommt und sagt, ach, das ist ja süß oder so, aber ja, es ist so eine komische Situation. Also man akzeptiert das so, weil es so nebenbei passiert, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es ziemlich eigenartig.
Ja.
Frau Hollmann meint, ach, da muss der Doktor ja aber froh sein oder so. Die Linie setzt sich fort. Aber Piwi meint, er und Anke sind nicht verheiratet und Frau Hollmann meint, ist doch egal, Linie ist Linie. Und Christian kommt dazu und Nora meint, er kann Frau Hollmann gleich mitnehmen. Nora würde gern, dass Piwi Ben mal wieder mitbringt. Und Piwi meint, ja, momentan hat er aber gerade einen Infekt. Und Nora sagt, das hier ist doch eine Arztpraxis. Also er kann doch mit Infekt hierher kommen. Er kann ja dann ein paar Patienten anstecken, frei nach dem Motto, wenn ich noch nichts habe, wenn ich zum Arzt gehe, dann hole ich mir was im Wartezimmer.
Ja, stimmt.
Ich habe mich gefragt, weil es jetzt das erste Mal ist, dass die Serie überhaupt thematisiert, dass Anke und Piwi unverheiratet sind und ein Kind haben. Dafür wird es einen Grund geben. Heiraten Anke und Piwi demnächst? Das ist meine Frage, die du ja wahrscheinlich schon beantworten könntest, aber ja.
Ja, mal gucken, ne?
Stille. Eine Schille, die Bände spricht, würde ich sagen.
Die Bänder spricht. Ja, ich meine, es ist halt die Frage, sagen wir es mal so, wie sollte es dazu kommen? Also dass Piwi nochmal den Antrag macht, glaube ich eigentlich nicht, weil er hat ja schon mal eine Ablehnung bekommen. Und Anke, wieso, also gut, natürlich eher dann, wenn dann, müsste es von Anke ausgehen.
Oder Christian sagt, ich meine, die Linie muss sich fortsetzen, Piwi. Möchtest
stehen wir vor der Patienten da.
Genau. Möchtest du Anke heiraten?
Genau. Naja, vielleicht ist es so, dass sie sich wieder Joghurt nimmt aus dem Kühlschrank und im Joghurt ist dann irgendein Heiratsantrag, den Christian heimlich geschrieben hat.
Ja.
Irgendwie sowas und sie kreuzt ein Ja an und ich weiß es nicht, irgendwie sowas.
Oder sie nimmt sich aus einem Schmuckkästchen einen Ehering von Christian. Und sagt dann, den habe ich gefunden und der ist jetzt mein Verlobungsring und...
So wird doch eine Geschichte draus, ja.
Ja, so wird es sein.
Aber es ist irgendwie überhaupt kein... Die Beziehung von den beiden ist jetzt lange kein Thema mehr gewesen, ne? Jetzt seit 8 Folgen sind die schon so in ziemlicher... Also wenn Piwi nicht gerade Urlaub macht und sich mit seinen Freunden volllaufen lässt, dann... Es ist irgendwie lustig, dass bei den beiden gefühlt eher zum Problem wurde, dass sie frei hatten, als dass sie in ihrem Alltag untergehen vor Arbeit plus Kind und all dem, ne?
Ja, es ist natürlich auch eine ganz interessante Aussage, dass die beiden in den Momenten, wo sie durch ihre Arbeit sehr eingespannt sind, besser miteinander auskommen, als wenn sie frei haben und sich vielleicht aktiv dagegen entscheiden müssen, mit dem anderen was zu unternehmen. Also man hat natürlich, wenn man arbeitet, immer die Ausrede, das muss halt sein, dass man keine Zeit miteinander verbringt, weil man eben arbeiten muss.
Ja.
Wenn man aber die Wahl hat und sich dagegen entscheidet, miteinander Zeit zu verbringen, dann steckt ja irgendwas dahinter.
Okay. vielleicht eine Krise im Hause Kleist-Stoll. Vielleicht trennen sie sich ja auch.
Backt eigentlich Anke an Weihnachten Kleist-Stollen?
Oh, stark, so. Ja.
Nice, ja. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin hier den ganzen Abend. Danke, danke.
Sehr schön. Sehr, sehr gut.
Frau Hollmann ist bei Christian. Christian meint, es ist nichts Ernstes, alles ist in Ordnung. Sie war ein bisschen aufgeregt, sagt sie. Trotzdem würde er gerne, dass sie einmal im Jahr zum Dermatologen geht und sie dankt und geht. Hat diese Story irgendwas bewirkt? Sie ist wegen Läusen beim Arzt, der entdeckt irgendwas, ist ein bisschen so, ich würde mir das gerne angucken, aber es ist nichts, kommen Sie einmal im Jahr zum Checkup.
Ja, also ich muss auch gestehen, es gibt mehrere Patienten-Stories. Also die Patienten-Stories, die waren ja für mich noch nie wirklich im Vordergrund. Aber es gibt wirklich jetzt eine Reihe von denen, die ich garantiert vergessen habe, ein paar Tage nachdem sie passiert sind. Und die gehört offen gestanden dazu. War nicht schlecht gespielt, war nicht unsympathisch von der Figur, aber weiß nicht, da hat sich jetzt irgendwie nichts groß ergeben. Es fehlt auch das dramatische Moment und sowas. Also
ja. Ja, genau. Also es gibt einen Verdacht, aber der bestätigt sich nicht. Ende.
Manchmal kann es ganz einfach sein. Eigentlich ja eine der schönen Stories. Also wenn man ja, will.
Ja, ja. Ja, fahren wir fort. Hartsfeld und Tanja schauen sich das nochmal an, diese MRT-Aufnahmen von Martina Strecker. Hartsfeld meint, ein Bandscheibenvorfall ist es nicht, das Zwerchfell ist glatt begrenzt. Tanja meint, die Rippenbrustgelenke sehen irgendwie komisch aus und Hartsfeld kichert so ein bisschen und sagt, irgendwie komisch, ja, aha, mhm. Und er meint, ja, ist ein bisschen geschwollen. Und Tanja hat dann einen Fachbegriff und sagt, Costochondritis, aber die Frage ist, mit oder ohne Tietze-Syndrom? Und Hartsfeld sagt, na geht doch, Frau Ewald. Philipp ist wieder zu Christian gekommen, er hat tatsächlich Vitamin-D-Mangel. Und Christian erklärt nochmal so ein bisschen aus dem Lexikon, was Vitamin D eigentlich ist und dass Nahrung allein als Quelle dafür nicht ausreicht, bleibt also nur die Sonne. Er kriegt außerdem noch Tabletten, um Vitamin D zu sich zu nehmen. Die Blutwerte zeigen aber auch, dass die Eisenwerte nicht in Ordnung sind und das bedeutet, dass er möglicherweise eine Blutarmut hat. Philipp hat immer mal wieder Kopfschmerzen, sagt er, und Christian fragt, ob er dagegen auch Tabletten nimmt und Philipp meint, lieber immer eine zu viel als zu wenig. Christian fragt, ob er kürzlich verletzt war, einen Unfall hatte oder eine OP, aber Philipp meint nichts davon. Christian begründet, warum er danach fragt, indem er sagt, wir müssen die Ursache für diese Blutwerte herausfinden und eine chronische Blutarmut könnte man nicht unbedingt bemerken, wenn zum Beispiel Organe im Körper ein kleines Loch haben und dann könnte Blut in den Bauchraum sickern. Das kommt häufiger im Magen-Darm-Trakt vor. Und wenn Philipp sagt, wenn er in sich hineinfühlt, dann fühlt sich sein Bauch manchmal ein bisschen komisch an und er hat weniger Hunger als sonst. Christian würde gerne ein MRT machen. Und Philipp sinniert hier so ein bisschen, Mann, das ist doch hier alles verrückt. Bis gestern war unser Leben völlig normal. Und Christian meint, sehen Sie es mal so, wenn Martina nicht zu uns gekommen wäre, dann wären uns seine Probleme gar nicht aufgefallen. Martina nimmt dann zu Hause eine Tablette und ruft Philipp an, aber der ist gerade in der Röhre und deswegen geht nur die Mailbox ran. Christian kommt zu Hartsfeld dazu und sie sehen etwas, was sie irgendwie eine Luftsichel nennen und wir schneiden dann auch sofort wieder in den Beratungsraum zurück, wo Christian jetzt Philipp aufklärt, dass sie im Bauchraum Luft gefunden haben. Luft taucht normalerweise nur in Hohlorganen auf und das ist ein eindeutiger Hinweis auf eine innere Verletzung. Er vermutet den Magen, ausgelöst eventuell von einem Geschwür durch die Einnahme zu vieler Schmerzmittel. Und Christian ermahnt ihn auch nochmal so ein bisschen und sagt, eine Selbstmedikation über langen Zeitraum ist selten eine gute Idee. Jetzt müssen wir das Loch in ihr Magen operativ schließen. Und er ruft schnell Martina an, sagt er, also Philipp. Es fällt ihm aber das Handy aus der Hand und als er sich dann runterbeugen will, um es aufzuheben, rammt er versehentlich mit dem Bauch an die Ecke des Tisches und fängt dann an zu würgen und erbricht Blut. Und Christian ruft sofort Nora an, dass sie die Klinik anrufen sollen, dass ein Krankenwagen kommen soll. Wieder mal Erinnerungen an diese Szene in Downton Abbey, als sie am Adelstisch sitzen und dann irgendwie von dem Familienoberhaupt des Magengeschwür platzt und der über den ganzen Tisch Blut spuckt. Eine interessante Szene. Und ja, dann sind wir in der Klinik und er wird operiert von Michael. Frau Bender soll am Ende kurz übernehmen. Und Martina kommt derweil in die Klinik, findet Christian, fragt, was los ist. Und Christian erzählt, es ist ein Magendurchbruch. Und erzählt es ihr dann in einem Schnitt. Und später sind dann Michael und Frau Bender bei Philipp und informieren ihn über alles. Das Geschwür wurde operativ entfernt und ein Teil des Magens wurde entfernt und dann wieder verschlossen. Martina kommt herein mit dem berühmten Satz.
Was machst du denn für Sachen?
Richtig. Und er erzählt ihr, was er für Sachen macht. Und sie will wissen, warum er nicht erzählt hat, dass er bei Dr. Kleist war. Und er hat es nicht erzählt, weil es ihr nicht so gut ging. Sie hatte Angst, ihn zu verlieren. Er sagt, er hat gestern genau dasselbe gefühlt. Und sie möchte mit ihm zusammenziehen, Nägel mit Köpfen machen, mit allem drum und dran. Und das will er auch. Christian kommt herein, Philipp ist noch etwas schummrig, sagt er, aber dankt Christian, dass er die Symptome so ernst genommen hat, mehr als er selbst. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was Martina hat. Und Christian meint, Frau Ewald hat da irgendwie schon was, aber dem möchte er nicht vorgreifen und er verabschiedet sich.
Das war insofern etwas ungewöhnlich von der ganzen Dynamik, weil wir haben es, dass der Patient sein die Gefahr total unterschätzt. Wir haben es, dass der Patient es runterspielt, oder wir haben, dass der Patient es aufbauscht. Aber hier, dass sozusagen die Eskalation so kommt, ohne dass der Arzt beschwichtigt oder auf den Ernst der Lage hinweist. Also es ist schon so, dass Christian klar macht, sozusagen, wir sollten hier was überprüfen, aber es ist ja wirklich eine Maximaleskalation, die sehr unerwartet dann so kommt. Mhm. Also von ich bin mal eingeschlafen zu, ach ja, ich gehe nicht so gerne raus und ein bisschen Vitamin-D-Mangel zu, okay, Magendurchbruch und Blutspucken und sowas, und wo man so weiß, okay, der hätte das vielleicht gar nicht überlebt, wenn er irgendwie alleine im Haus geblieben wäre, noch einen Tag länger. Also das ging ja wirklich jetzt radikal schnell.
Ja, irgendwie wird es sogar von einer der Figuren kurz erwähnt, ne? Dass vielleicht war das sogar in dieser Szene hier, dass ich es jetzt nicht genau mitgeschrieben habe, aber ich glaube, das war sowas von wegen nur mal ein bisschen eingeschlafen und jetzt das.
Ja, genau.
Martina bringt an einem anderen Tag, glaube ich, Nora dann Blumen in die Praxis. Das könnte auch die Szene gewesen sein, weil sie überhaupt erst ihn darauf angesprochen hat, dass er mal zum Doktor gehen soll. Und Nora meint, ja, jetzt ist ja alles gut, und Frau Ewald wartet auf sie, und Martina geht herein zu Frau Ewald und Tanja erklärt ihr, sie hat das Tietze-Syndrom, eine schmerzhafte Veränderung des Rippenknorpels. Der Schmerz strahlt in verschiedene Bereiche des Körpers. Sie kriegt einen Entzündungshemmer und Muskelrelaxantien. Gegen die Schmerzen kriegt sie eine Spritze, genau an die Stelle. Und Tanja fragt, ob sie irgendwelche ungewöhnlichen Begegnungen in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat. Martina antwortet, sie hat ihrer Freundin beim Umzug geholfen. Tanja meint, ja, dabei könnten sie eine Bewegung gemacht haben, die Schwellung des Knorpels ausgelöst hat. Jetzt muss sie ein paar Wochen Medikamente nehmen. Eine manuelle Therapie kann dabei auch noch unterstützen und sie soll einen Termin bei Peewee machen. Sie ist froh, dass es nichts Schlimmeres ist und legt sich hin und kriegt die Spritze. Ja, und dann sind Tanja und Christian später auf dem Heimweg zur Villa. Tanja fand es toll, so fachübergreifend zusammenzuarbeiten, und sie meint, bei ihnen einzusteigen war vielleicht die beste Entscheidung ihres Lebens. Christian meint, naja, du hast viel aufgegeben, auch finanziell, und der Streit mit Lotte und allem, und jetzt hast du auch noch mich an der Backe, aber er möchte, dass es funktioniert, und wenn dazu Miete und Haushaltskasse gehört, dann soll ihm das recht sein. Tanja wünscht sich, auf Augenhöhe zu diskutieren und zu streiten, und dass er sie liebt, auch wenn sie mal Mist macht, und er sagt, er wünscht sich, dass sie mit seinen Schwächen genauso liebevoll umgeht wie sie und wie er mit bla. Also, wird schon klar. Personalproblem, nicht meine Stärke. Und Stichwort Schwächen, fragt Tanja, hast du denn sowas? Und sie gehen herein in die Villa und das neue Sofa ist da. Und Paul sagt, wow, das neue Sofa.
Ja, er ist völlig von der Rolle, ne?
Ja, und Tanja meint, ja, das soll uns jetzt hier einfach irgendwie als Großfamilie neu definieren. Und Paul wirft sich rauf, meint, die Federung ist ganz okay. Lotte wirft sich neben ihn und meint, ja, man kann sich dran gewöhnen. Und Christian weist die Familie an, doch bitte Wünsche zu äußern, was noch so im Haus kommen soll. Paul wünscht sich einen Fernsehkeller mit Leinwand. Was Lotte sich gewünscht hat, habe ich nicht verstanden. Nur den Teil auf ein Fernrohr auf dem Dachboden. Okay. Ich habe mehrfach mir das angehört und habe es nicht hören können. Peewee hätte gerne eine Dartscheibe und frei nach der Sesamstraße, one of these things does not belong, sagt Anke, ich möchte mit Ben Versteck spielen. Was hindert sie daran? Ja. Also, ja. Ich hätte gerne ein Fahrrad, ich hätte gerne, ich mag Züge.
Ja. Man, sie sagt, glaube ich, einmal die Woche Spieleabend oder irgendwie sowas. Ich glaube, da kommt noch irgendwie was dazu. Aber
das ist richtig. Aber ich meine, alle äußern so Wünsche, wie sie das Haus verändern. Und sie sagt, ja, ich will mit der Familie einen Spieleabend machen. Also irgendwie passt da irgendwas nicht. Egal. Ja, plötzlich apparieren Inge und Bernd auch noch und meinen nicht ohne uns. Und Bernd meint, mich schlägt keiner im Mensch, ärger dich nicht. Christian meint dagegen, er hat schon alles, was er will, denn er hat seine große Familie.
Sag mal, was sehen wir denn dann eigentlich danach?
Kann es sein, dass wir den Abspann sehen?
So sieht's aus. Den Abspann von Folge 97 mit dem unpassenden Titel Aufbruch. Also man kann es vielleicht so ein bisschen auf die neue Wohnkonstellation beziehen, aber man kann es sicherlich nicht auf die Patientengeschichten so beziehen. Da passiert eher das Gegenteil.
Magenaufbruch vielleicht. Aber,
ja. Oh ja, das kann natürlich sein. Aber irgendwie ein Aufbruch passt auch nicht dazu, dass man sich jetzt eher so gemeinsam zurecht raufen muss erstmal in der Wohnung, im neuen Haus. Also Aufbruch wäre es ja gewesen, wenn sie beschlossen hätten, sie suchen was Neues oder sowas. Von daher weiß ich nicht, ob ich mit dem Titel einverstanden bin. Der wirkte dann vielleicht etwas zu, wie sagt man, zu beliebig. Zur letzten Szene muss ich mal sagen, die hatte sowas echt Biedermeiersches. Also das war echt so, okay, genauso wie du sagst, Paul, oh, die neue Couch. Was wünschst du dir? Ja, ich wünsche mir eine Dartscheibe. Also es hatte sowas, wenn man es positiv sehen will, hat es was von Weihnachten, aber ich finde es völlig okay, dass Politik und sowas in der Serie keine Rolle spielt, aber irgendwie war der Moment mir so ganz bisschen zu familiär, friedlich, zu sehr so um sich selbst kreisend. Wer so eine Villa hat, der ist doch materiell schon mit allem ausgestattet, was man so, mit vielem Material ausgestattet, was man sich so nur so wünschen kann.
Ja, und ich habe auch den Moment ganz komisch gefunden, als Inge und Bernd so am Ende aufgetaucht sind, weil das war ja wirklich mehr so wie in so einem Musikvideo oder in einer Bollywood-Produktion, wenn auf einmal noch so zwei Figuren nochmal, die am Anfang des Films aufgetaucht sind, nochmal dazukommen und auch nochmal mittanzen, so. Weil das hatte ja gar keinen Sinn, dass die jetzt einfach da auftauchen.
Ja, das
stimmt. Ich frage mich auch, was diese beiden älteren Schauspieler darüber gedacht haben, dass sie früher große Drehwochen wahrscheinlich hatten in Eisenach und dann immer so einen Tag drehen dürfen von einer Folge, um dann zum Beispiel in der letzten Folge, Bernd hatte ja nicht mal so richtig Text, hatte ein Hallo, hat ein High Five mit Lotte und dann trägt er irgendwelche Kartons beim Umzug oder vorher klopft er so mit dem Messer an ein Rotweinglas, um eine Rede zu halten und dann wird ihm so gesagt, setz dich wieder hin und so. Und Inge ja im Grunde so ähnlich, also dass sie wirklich für einen Satz, mich schlägt keiner im Mensch, ärger dich nicht, ans Set nach Eisenach kommen, um dann einen Tag zu drehen mit einer Textzeile und so. Also das muss ja auch für den Schauspieler, der eine Hauptrolle gespielt hat, irgendwie so ein bisschen unbefriedigend sein.
Ja, besonders bei Inge, ne? Also ich meine, nächste Woche, ich freue mich ja schon auf dein Staffelrückblick nächste Woche, also was mit den Figuren so im Einzelnen passiert, wie die sich so entwickelt haben.
Mal schauen, ob mir da noch einfällt, was am Anfang von Staffel 7 passiert ist.
Okay, gab's ja auf jeden Fall am Ende der letzten Staffel, aber muss ja jetzt auch nicht nochmal kommen. Aber man kann sozusagen in Bezug auf Inge und Bernd wirklich nochmal so sagen, also gerade wirklich Inge, die hatte für Clara eine Funktion, sie sozusagen manchmal zum Aufbruch aufzufordern, aber ansonsten sind es wirklich die etwas wirren Opa-Oma-Figuren geworden, die eigentlich eher so schon so ein bisschen was leicht Labiles bekommen. Also die auf keinen Fall mehr irgendeine große Verantwortung haben, die Verantwortung, die sie haben im Sinne von Bernd kümmert sich ums Haus, das geht dann alles schief und alles geht kaputt. Inge kommt öfter rein, huhu, und ach, warum ist denn mein Ben nicht da? Ich wollte doch mit ihm heute zur Wartburg gehen. Nee, du bist krank und sowas. Also, ja. Und wenn man sich echt überlegt, wie sehr Inge das, also als es hieß mal ja mal Inge das Herz der Familie, so hieß ja mal eine Überschrift, eine Folge. Und wenn man sich überlegt, was daraus geworden ist, dann ist hier echt nur noch ein Anhängsel geworden. Und ich weiß, habe wirklich jetzt gar nicht mehr im Kopf, ob sich das ändert oder wie so ihre Rolle noch so wird, aber es ist wirklich ein bisschen schade.
Und selbst Bernd, der ja von uns zwar immer so ein bisschen belächelt wurde, aber er war ja eine Hauptrolle. Er war der Bürgermeister der Stadt und er hatte richtig Text und er hatte Stories, wo er durch die Museen getingelt ist oder was auch immer, so, wo er eine Affäre hatte mit einer Frau aus Thailand neben seiner Ehefrau Valerie und so. Und mittlerweile ist er reduziert zu einer Zeile oder einem Hallo pro Folge manchmal oder taucht manchmal gar nicht auf. Also schon eine deutliche Degradierung.
Weißt du übrigens, was ich mich mal gefragt habe? Ob, also Christian und Bernd scheinen ja irgendwie, also sie scheinen ja, also es ist generell nur kurz eine Sache, die mir jetzt noch auffällt. Bernd könnte ja auch manchmal ein bisschen mehr noch die Rolle spielen, die Michael hat. Also Michael und Christian sitzen ja immer im Garten und dann hat ja Michael schon oft irgendeinen Rat gegeben und sagt ja auch zum Beispiel zu Michael, ah, sollen wir mal wieder angeln gehen? Ach, und zwei Angeln und kein Fisch, mir fehlt das und sowas. Es ist lustig, dass Bernd das überhaupt nicht hat, ne?
Also ja, weil er, glaube ich, auch kein Hobby hatte, was irgendwie mit den anderen zusammen war. Das Einzige, was immer wieder ein wiederkehrendes Element war, als er noch so mehr im Leben stand, war seine Fettheit. Dass es immer wieder Thema war, dass er abnehmen muss. Also das war halt irgendwie so das Einzige, dass er mit Peewee irgendwelchen Sport machen soll oder so.
Auch das könnte ja aber auch wieder ein Element sein, dass ja jetzt leichter, es könnte ja sogar sein, dass es sich dreht, dass sozusagen irgendwie jetzt eher Peewee dazu mehr auf, ja, weil es wäre vielleicht ein bisschen unlogisch, aber so, dass die beiden jetzt irgendwie auf ihre Art wieder ein Team werden oder sowas, das könnte ja auch sein, oder dass Bernd ein Ansprechpartner mehr wird für Peewee, wenn es mal einen Konflikt mit Anke gibt, dass das nicht unbedingt mit Christian geklärt werden muss oder sowas. Also diese Peewees, ach, und dann bin ich wieder der Mops. Das könnte ja auch gut sein, dass Bernd diese Rolle hat. Was ich mich halt frage ist, ob Christian eigentlich jemals erzählt hat, dass er mit Bernds damaliger Freundin fremdgegangen ist. Also er hatte doch, es war doch so, Marlene war doch in Australien oder sowas und dann hat Christian eine Nacht mit Valerie verbracht, die ja sogar Interesse an ihm hatte und dann irgendwie Croissants gekauft hat und wollte, dass sie mit ihm frühstücken und sowas. Und das war ja eigentlich die Phase, wo gerade die Trennung mit Bernd lief. Und ich habe irgendwann mal gedacht, haben die das eigentlich jemals geklärt? Falls nicht, wäre das ganz eventuell auch ein Grund, warum Christian Bernd ein kleines bisschen auf Distanz hält.
Spannend, ja, spannend. Ich habe ja, wir haben schon mal darüber nachgedacht, dass es noch eine, was nie erwähnt wird, ist, dass Bernds Schwester mal mit Christian zusammen war und dass das kein Thema mehr ist, aber dass Christian ja auch mal eine Affäre mit Bernds Frau hatte. Sehr interessant, ja.
Ja, da laufen schon manche Sachen jetzt so ein bisschen, laufen bei den Kreuz und quer.
Das macht's aber auch wirklich so ein bisschen soapartig, ne? Also wenn man sich so rekapituliert, was da alles passiert ist, wer schon alles krank war, wer schon alles gestorben ist oder in andere Kontinente gereist ist, wiedergekommen ist und wer mit wem schon im Bett war, hat schon ein bisschen was von Daily Soap.
Ja, das ist wahr, das stimmt.
Ich muss allerdings sagen, was mir wirklich ganz gut gefallen hat in der Folge, sind alle Szenen mit Christina Hartenstedt und Frances Wilton Smith, weil die beiden haben irgendwie eine witzige Chemie zusammen, die beiden Schauspieler. Die Szenen sind auch weniger so diese Drama-Szenen, wo wie gesagt so Streits passieren wie mit Anna, sondern diese Streits sind eher so ein bisschen neckisch und sie kichern auch beide und sie spielt eben so einen kleinen Streich mit diesen ganzen etwas klassischen Kissenmotiven mit irgendwelchen gestickten Blumen und so, wo sie genau weiß, das wird er nicht mögen, aber ja genau, wie er eben sagt, sie nimmt da alles nicht so ernst und das finde ich irgendwie ganz sympathisch zwischen den beiden. Das Gastpaar hat für mich auch eine Sympathie. Die haben auch eine andere Art von Harmonie, als das zuletzt oft bei Gastpaaren der Fall war, die dann irgendwie waren, ja, du, wir wollen ja dann in 3 Wochen nach Las Vegas fliegen und so. Aber hier die beiden, die hatten irgendwie auch so eine gewisse Unsicherheit, ob sie ein Paar sind und so. Mhm. Und über diese ganze Krise kamen sie dann näher zueinander und so. Fand ich irgendwie auch ganz schön.
Ja, ich fand auch gerade Miranda Leonard heißt, glaube ich, die Schauspielerin, oder sie hat ihren Namen geändert, irgendwann in, ich weiß nicht, Mira Fiedler, glaube ich, oder sowas, da bin ich mir jetzt gerade nicht
Mimi
sicher.
Fiedler, ja.
Mimi Fiedler, genau. Hat mir auch gut gefallen. Also der ganze Zweifel und dieser Kampf sozusagen, diese Angst, was ist da jetzt passiert, der kam in ihrem Gesichtsausdruck auch sehr gut zu tragen. Also die fand ich schauspielerisch sehr, sehr gut.
Wie ändert man denn seinen Namen von Miranda Leonhardt in Mimi Fiedler?
Oh, das weiß ich nicht,
Interessant.
was da der Hintergrund ist.
Ah, sie war mit einem Leonhardt verheiratet und hat dann, aber eigentlich ist sie Jugoslawin. Interessant, alles sehr interessant.
Ich finde halt wirklich, dass Tanja, also man hat, also aus den Figuren herausgesprochen, kann man sich so ein bisschen denken, Christian hat so seine Erfahrung gemacht und bei Tanja ist er jetzt wirklich angekommen und lernt auch aus seinen vergangenen Beziehungen. Klar, nicht so direkt mit diesem ganzen Zusammenziehen und sowas, das hat er vielleicht ein bisschen zu ernst genommen, aber so, er nimmt jetzt einfach, er macht sozusagen so, also er entwickelt sich so im Alter, wie es eigentlich perfekt sein sollte, dass er einfach genießt noch ein bisschen mehr. So, auch bei Marlene fand ich, war früher noch mehr Kampf grundsätzlich so in der ganzen Beziehung. Und von daher, ja, ich habe auch das Gefühl, Tanja, das ist einfach, ich finde die wirklich eine gute, tolle Bereicherung für die Serie.
Was für unsere Serie eine Bereicherung ist.
Ich freue mich jedes Mal wieder.
Ist der Dahlmann, den wir vergeben für die dümmste Aktion der Folge. Wer ist denn für dich der Sushi-Lushi-Dahlmann, der Vorletzte in Staffel 7?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ich habe jetzt, also langsam gehen mir die Dahlmanns aus, die Dahlmänner aus. Wo ich früher wirklich immer eine Reihe hatte, merke ich, dass es mittlerweile knapp wird, so einen zu finden. Also es verhalten sich
War
für
keine gute Dahlmann-Folge, finde ich auch, ja.
Ja, irgendwie, da steckte nicht so dieses Absurde drin, was manchmal so drin ist. Deswegen nutze ich doch mal die Gelegenheit und gebe einem, der ihn schon oft verliehen gehabt hätte, aber zu auffällig war und jetzt unauffällig war, Hatzfeld. Von Hatzfeld.
Genau,
Und
von.
zwar für seinen Umgang mit Tanja in dieser einen Szene, die du auch beschrieben hattest, weil sie dann so überlegen, was könnte das Problem sein und sie dann erstmal so ein Gefühl äußert und dann macht er sich so ein bisschen darüber lustig, sieht ein bisschen komisch aus, na geht doch, Frau Ewald und sowas. Und ich finde so unter dieser Prämisse, dass er ja auch generell, also dass er auch, das kann er machen im Kollegenkreis, wenn er sonst nicht schon ernsthaft an ihrer Kompetenz gezweifelt hätte. Aber der Mix aus, ich zweifle ernsthaft dran und mache dann noch eine Belustigung draus, im Fall, wo es auch gerade wirklich konkret um das Schicksal einer Patientin geht, das fand ich irgendwie total daneben, weil die einzige Chance, die sie auch hat, ist, das nicht aufzugreifen und nicht ernst zu nehmen, so. Aber wenn sie darauf einsteigt, gibt Streit. Und weiß nicht, wenn, dann soll er halt wirklich den Mumm in den Knochen haben und gegen sie stimmen und sagen, okay, und dann bei Einstimmigkeit, dann bist du halt nicht dabei und sowas. Aber so dieses sich so lustig machen darüber, ohne dass es wirklich einen Sinn macht. Und da geht doch, das ist so oberschullehrerhaft, soll er lassen. Zumal das ja wirklich MRT sein Bereich ist. Also von daher ist es okay, wenn sie dann vielleicht nicht im ersten Moment genau das Gleiche, auf das Gleiche kommt wie er. Ja, von daher, von Hatzfeld
Ja.
sammelt meine jetzt den kleinen Dahlmann. Aber keine große dramatische Szene.
Ich habe
Hast
auch
du
eine
einen?
Weile, ja, ich habe auch eine Weile gesucht und habe nicht so richtig was gefunden und bin dann am Ende bei Frau Bender gelandet. Denn sie ist ja nun auch, wenn das so ein bisschen verwinkelt war, auch vor allem durch ihren Vater in die Klinik gekommen. Also es war verwinkelt in der Hinsicht, dass anonymisiert Michael entschieden hat, wer in die Klinik kommt und wer angenommen wird für die Stelle. Aber ja, Bender hatte ja da schon irgendwie seine Finger im Spiel, also Professor Bender. Und nun ist es so, dass man sieht, diese Dynamik sorgt total für Konflikt. Und also man merkt irgendwie, hier, wie war das mit diesen Behandlungsmethoden? Also Professor Bender denkt irgendwie, das ist jetzt nicht das Richtige für meine Tochter und sie haben sie von wertvollen Operationen ferngehalten und so. Also es kommt immer wieder zu Interessenskonflikten, weil da ein Verwandter mit in der Klinik mit in dem Arbeitsverhältnis ist. Und deswegen finde ich es keine gute Idee, dass sie jetzt auch noch anfängt, den Chefarzt zu umgarnen, weil das wird ja wirklich zu einem völlig wilden Konstrukt dann irgendwann in der Klinik. Dass der Vater irgendwie der Controller ist und der Chefarzt ist der Freund oder so. Das ist so ein Pulverfass, dass das keine gute Idee ist, das zu machen.
Ja.
Also vielleicht besser auf ihren Vater hören, mit dem Chef nichts anfangen.
So. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen.
Ist ja übrigens auch eine interessante Parallele. Ich habe das mal nachgeschlagen, wer die ist, die Schauspielerin von Frau Bender. Und das ist Hedi Honert. Die ist auch so eine Tochter von einem Filmregisseur und Produzenten. Hat zwar auch Schauspiel gelernt, aber hat zum Beispiel noch während der Ausbildung im ZDF bereits gedreht. Und das ist ja zumindest was, was nicht so einfach ist, während der Ausbildung zur Schauspielerin schon fürs ZDF zu drehen. Dazu musst du eigentlich schon irgendwie einen Türöffner gehabt haben. Und das könnte schon der Vater gewesen sein oder zumindest der Nachname irgendwie gewesen sein, dass sie einfach gekannt wird, dass sie auf dem Radar ist von den Besetzenden, die eben für diesen ZDF-Einsatz in Hamburg war das, besetzen. So, und ihr Bruder genauso ist auch Drehbuchautor geworden. Also da ist irgendwie so eine gewisse Parallele mit der Figur, die hier irgendwie vom Vater in die Klinik geholt wird. Und ich will es auch nicht kritisieren und ich will auch nicht ihre schauspielerische Leistung irgendwie schmälern, denn sie hat ja was vorzuweisen. Aber ich meine nur, ich glaube nicht, dass ein normaler Schauspielstudent schnell mal fürs ZDF dreht nebenbei. Das ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Also muss irgendein Türöffner da gewesen sein, der diesen Kontakt zum ZDF hergestellt hat. Damit meine ich jetzt nicht, dass der Vater anruft und sagt, hey, besetz mal bitte meine Tochter, sondern das ist einfach auf dem Radar der Leute, die entscheiden, dass es diese Person gibt. Hey, die Tochter von dem Honert macht doch jetzt hier Schauspiel, die können wir doch hier besetzen. So.
Okay.
Naja. Ja. Habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen verrannt, aber so ist mir so aufgefallen, dass es eine Parallele gibt.
Das ist, ja, okay. Interessant.
Wo wir uns nicht verrennen, ist in der nächsten Folge von Familie Dr. Kleist, der letzten Folge der 7. Staffel. Und diese heißt Der Brautstrauß. Konstantin, achte bitte genau darauf, was wir über einen Brautstrauß in der folgenden Ausblickstext, in dem folgenden Ausblickstext erfahren. Christian untersucht Martin Hofstetter, der gemeinsam mit Ehefrau Sabine und Sohn Daniel eine Fleischerei in Eisenach führt. Das Geschäft brummt, doch ausgerechnet jetzt hat Martin hohes Fieber mit Magen-Darm-Symptomen. In der Lebensmittelbranche bedeutet das Arbeitsverbot. Als wenig später auch Daniel und Sabine krank werden, bangt Sabine um die Existenz des Geschäfts. Der Brautstrauß. Nächste Woche.
Mhm. Könnte das sozusagen sein, dass es in der Fleischerei Brautsträuße in Fleischform angeboten werden?
Aus Darm.
Wer weiß. Also, da warten noch volle Überraschungen auf uns. Ja, ich meine, es gibt jetzt, finde ich, sozusagen so gleistechnisch sind die Dramen auserzählt, oder? Also da gibt es jetzt nichts, was irgendwie neu jetzt noch so kommen könnte. Ich sag mal, das Einzige, was halt jetzt noch der Punkt wäre, weil es Brautstrauß ist, ist, dass die beiden sagen, komm, wenn wir jetzt zusammen wohnen, die Chance, dass wir zum Beispiel gemeinsames Eigentum haben, ist, dass uns beides, es gehört uns beides, wenn wir heiraten. Da musst du auch keine Miete mehr zahlen. Also das fände ich wäre jetzt noch so ein Abschluss, der sehr, sehr denkbar wäre.
Oder Anke und Baby heiraten.
Das stimmt.
Aber oder Lotte und Paul.
Ja, das ist wahr. Oder Frau Bender und Michael.
Ja, genau. Oder Michael und Professor Bender.
Gehen natürlich auch. Sind Bernd und Inge verheiratet?
Ich glaube nicht, nee.
Na dann, vielleicht kriegen die ja noch ihren großen
Abend. Eine Vierfachhochzeit.
Genau, wir haben jetzt, es gibt jetzt eine Woche Zeit, den Wettschein zu setzen bei allen örtlichen Intertoto-Stellen. Wer heiratet und dann schauen wir nächste Woche, wer es wird. Wir wünschen aber erstmal bis dahin tolle, schöne Weihnachtstage. Kommt gut durch diese Tage. Habt viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Stimmt. Guck mal, Martin, auch gerade, weil es deine Verwandten werden. Macht euren Verwandten viele Geschenke, damit alle dir dann schöne Geschenke machen. Und am 26. sind wir aber auf jeden Fall wieder da. Ohne Brautstrauß, aber mit einem hoffentlich guten Podcast.
Genau, am 24. liegen die Geschenke unterm Baum, am 25. wird die Ente gegessen und am 26. kommt dann als krönender Abschluss oder vielleicht als Fußnote der Weihnachtszeit 2024 noch eine Folge Verstaubt und Altbacken in diesem Jahr.
Bis dann!